Unter dem Thema vom Glauben, wer, wie, was. Ich denke, dass das Geheimnis gelüftet wird heute Morgen, was sich hinter diesem Thema verbirgt. Ich lese uns aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 16 und 20. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum, so glauben wir auch an Christum Jesum, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Christum und nicht durch des Gesetzes Werke, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. Ich lebe aber, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Ja, Jesus, wir wissen es, es kommt auf den Glauben an. Du hast alles getan. Danke, Herr. Und so rechnen wir heute Morgen mit dir. Mach du uns den Glauben wieder ganz groß. Ja, werd du selbst uns groß. Danke, dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist. Gib auch unserem Bruder Kraft und Vollmacht, uns dein Wort zu sagen. Amen. Wir setzen uns wieder und hören auch gleich auf die Botschaft. Dann den Predigttext, Lukas 7, die Verse 1 bis 10. Nachdem er aber vor dem Volk ausgeredet hatte, ging er gen Kapernaum. Und eines Hauptmanns Knecht lag todkrank, den er Wert hielt. Da er aber von Jesu hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, dass er käme und seinen Knecht gesund machte. Da sie aber zu Jesu kamen, baten sie ihn mit Fleiß und sprachen, er ist es wert, dass du ihm das erzeigest, denn er hat unser Volk lieb und die Schule hat er uns erbaut. Jesus aber ging mit ihnen hin. Da sie aber nun nicht ferne von dem Hause waren, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht würdig geachtet, dass ich zu dir käme, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Kriegsknechte unter mir und spreche zu einem, gehe hin, so geht er hin, und zum anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Dabei Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn, und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und da die Gesandten wiederum nach Hause kamen, fanden sie den kranken Knecht gesund.
Einen schönen guten Morgen. Ich habe diese etwas rätselhafte Überschrift mal gewählt mit einem Hintergrund, den in meiner Generation, glaube ich, jeder noch kennt. Ich hoffe, es sind ein paar da, wenn ich jetzt die Frage stelle, woher kennen wir dieses Wer, Wie, Was, die das beantworten können? So ist es, die Sesamstraße. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Die Sesamstraße war bzw. ist, meine Kinder entdecken die auch gerade, eine Kindersendung, die helfen soll, Dinge zu verstehen, die sonst schwer zu verstehen sind. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Deswegen steht das einfach mal da drüber, gerade im Zusammenhang damit, was es mit dem Glauben wohl auf sich hat. Ich möchte an dieser Stelle auch gerne dafür werben, heute morgen mal zu einem ganz, ganz praktischen Verständnis des Begriffs Glaubens, Glauben zu kommen. Wenn wir das vielleicht ein bisschen konkreter übersetzen mit der Aufforderung, die der Evangelist Lukas uns im ganzen siebten Kapitel nahezulegen versucht. Wir werden uns morgen Nachmittag auch noch mal ein bisschen damit befassen. Häng dich mit deinem Leben an diesen Jesus Christus. Es geht wirklich um existenzielle Fragen. Es geht da nicht um intellektuelle Fragen, dass Glauben irgendetwas wäre, das im Hirn stattfindet. Glaube muss im Leben stattfinden. Deswegen möchte ich heute Morgen gerne versuchen, uns Mut zu machen, dieser Aufforderung des Evangeliums nachzukommen. Häng dich mit deinem Leben an diesen Jesus Christus. Es wird heute Morgen auch weniger um die Frage der Rechtfertigung gehen, als mehr um seelsorgliche Aspekte und um einen ganz grundsätzlichen Punkt, den der Evangelist Lukas auch durchweg versucht uns zu vermitteln. Herr ist Jesus Christus. Das war das allererste Bekenntnis der Gemeinde in der Verfolgungszeit. Und es war gerade in der Verfolgungszeit ihr Bekenntnis. Ich fand das sehr eindrucksvoll gestern Abend, Bruder Janssen. Herr ist Jesus Christus. Das ist auch das Glaubensbekenntnis dieses Hauptmanns. Und es ist das, worauf Jesus diesen Satz sagt, den ich für sehr eindrücklich halte, dass er all denen, die da von der Synagoge waren und dem umstehenden Volk, ins Stammbuch schreibt: Guckt euch mal diesen Heiden an. Da muss erst ein Heide herkommen, der dem Volk Gottes zeigt, wie man glaubt. Und dem spüren wir mal ein bisschen hinterher unter den Fragen, wer, wie, was. Wer glaubt? Wie kommt er zu Jesus? Und was ist hier eigentlich der Inhalt dessen, dem Jesus das Siegel aufdrückt? Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Ich möchte uns versuchen, Mut zu machen, diesem Glauben hinterher zu spüren und hinterher zu gehen und diesem Glauben hinterher zu glauben, indem wir uns von diesem Hauptmann belehren lassen, unser Leben an Jesus zu hängen. Jesus kommt gerade wieder von seiner Rede auf dem Felde. Kapitel 6 ist da sehr ausführlich eine zumindest inhaltsähnliche Rede finden wir, die uns vielleicht auch wesentlich bekannter ist in Matthäus 5 bis 7. Da heißt die Bergpredigt. Jesus war in der Situation, noch keine Verlautbarungsorgane zu haben für das, was er Menschen zu sagen hatte. Heute gibt es den Bonner Generalanzeiger, da steht dann drin, was das Parlament uns so mitzuteilen hat. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile in Berlin ist, ob es da sowas auch gibt, wahrscheinlich ja schon. Wenn Jesus seine Grundsatzrede hielt, mit der er deutlich dokumentiert, dass er von Gott gekommen ist als Herr und König, dann hat er das eben mehrfach gemacht. Immer da, wo er Leute um sich sammelte, denen er zu sagen hatte von der angebrochenen Königsherrschaft Gottes. So auch hier in Kapitel 6. Ich würde dem einfach den Begriff Regierungserklärung geben. Wir finden hier den, der von Gott gekommen ist als der verheißene Messias und den, dem der lebendige Gott, der Herr über Himmel und Erde, am Ende seines irdischen Weges alle Gewalt im Himmel und auf Erden in seine Hand legt. Das ist er ja hier schon. Er befindet sich ja auf dem Weg zu diesem endgültigen Sieg, zu diesem endgültigen Erringen aller Gewalt im Himmel und auf Erde, in dem auf Golgatha alle Feinde, die sich Gott entgegenstellen, ihre Niederlage gefunden haben. Und in dem Wissen, dass diesem Gesandten des allmächtigen Gottes, der selbst ja Gott ist, also Gott, dem Sohn, nichts entgegensteht, um das durchzuführen, was er sich vorgenommen hat. In dem Wissen hält er eben hier in Kapitel 6 nicht eine Wahlkampfrede, nach dem Motto, wenn ich drankomme, will ich das und das machen, sondern eine Regierungserklärung. Gott hat es euch geschenkt, dass seine Königsherrschaft angebrochen ist in der Person seines Sohnes. Inhaltlich ausgestaltet soll in eurem Leben diese Königsherrschaft werden unter folgenden Aspekten. Ich werbe immer wieder mal dafür, das Lukas-Evangelium ganz grundsätzlich von Psalm 24 her zu lesen. Der ist uns als Adventspsalm sehr bekannt und schließt mit den Worten, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Dieser König der Ehren ist da, er trägt einen Namen, der uns verkündigt wird, Jesus, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er redet immer wieder davon, dass seine Königsherrschaft jetzt gilt, dass seine Königsherrschaft sich jetzt ausbreitet und dass er dazu einlädt, in seine Königsherrschaft einzutreten. Mach die Tore deines Lebens weit, dass der König der Ehren einziehe. Die Erklärung, welche Auswirkungen das in deinem Leben haben soll, die findet sich ausgeführt im Neuen Testament und auf einem Gipfelpunkt eben in Kapitel 6 oder auch in Matthäus 5 bis 7 in der Regierungserklärung dieses Königs. Von dieser seiner Erklärung, was es mit seiner Königsherrschaft auf sich haben soll, kommt er zurück nach Kapernaum. Und jetzt beginnt der Evangelist Lukas ein Kapitel, das uns, allen Evangeliumslesern, das Thema Glauben ganz konkret ins Stammbuch schreiben soll. Lukas war Heidenchrist. Er gehörte also nicht zu dem Volk, das nach den Maßgaben des Alten Bundes auserwählt war. Nach meinem Dafürhalten ist es Lukas deswegen so wichtig, diesen Hauptmann hier auch mit aufzuführen und seine Geschichte zu erzählen. Wir lesen ja am Anfang des Lukas-Evangeliums, dass Lukas die Berichte, die er gefunden hat, sortiert hat, nach dem, was sie über Jesus aussagen und wie sie uns dabei helfen, Jesus zu verstehen und zu begreifen und zu ergreifen. Und so bringt er diesen Hauptmann als den Ersten, der auf die Regierungserklärung Jesu Christi antwortet. Er tut das, so vermute ich, weil hier ein Heide zu Jesus kommt, so wie Lukas selber ein Heide war. Weil hier Grenzen gesprengt werden von irgendeinem elitären Denken, mit dem sich der Apostel Paulus ja dann auch immer noch auseinandersetzen muss, wenn er zum Beispiel den Ephesern, die ja gar nicht im Zusammenhang des jüdischen Volkes oder des jüdischen Landes lebten, das schreiben muss. Da war früher ein Zaun. Dieser Zaun hat die Angehörigen der nicht erwählten Völker draußen gehalten aus der Gottesgemeinschaft. Diesen Zaun hat Jesus Christus eingerissen. Er hat aus den Fernen nahe gemacht, so drückt Epheser 2 das dann aus. Jesus Christus macht wenn man das mal plastisch nimmt, an der Darstellung des jüdischen Tempels ganz Gravierendes, ganz Grundsätzliches. Er zerreißt den Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt. Matthäus weist zu Recht darauf hin, dieses Zerreißen geschah von oben nach unten. Die katholische Kirche versucht das andersrum, von unten nach oben. Von unten nach oben reißt dieser Vorhang nicht. Erstens gilt, er ist zerrissen, das hat Jesus Christus getan. Zweitens gilt, er ist von oben nach unten zerrissen, das ist von Gott gekommen. So ist der, der auf dem Gnadenthron im Allerheiligsten saß, zu uns gekommen. Man kann das auch in Philipper 2 nachlesen. Nachdem er mit seinem Blut von Golgatha den Vorhang zerrissen hat, hat er die Türen des Heiligtums aufgestoßen. 1. Petrus 2. Es gilt nun der freie Zugang aller, die zu Gott kommen wollen, die dürfen zum Thron der Gnade. Hebräer 4. Diese Tore, die das normale Fußvolk von den Priestern trennten, die sind nicht mehr geschlossen. Dann hat er ein weiteres getan. Er hat die Umrandung des Vorhofs der Männer, die Männer vom Vorhof der Frauen trennte, eingerissen. Galater 3, im Heil, im Zugang zu Gott, ist nicht mehr Sklave und Freier, nicht mehr Jude und Grieche, nicht mehr Mann und Frau, sie sind alle eins in Christus. Das bezieht sich, ich möchte es nochmal ausdrücklich betonen, auf das Heil, auf den Zugang zum Gnadenthron Gottes, auf das Eintreten in die Gotteskindschaft. Und dann hat er ein weiteres getan, was für uns das ganz Entscheidende ist. Er hat den Zaun eingerissen, der die Juden von den Heiden trennte. Wer immer Zugang zu Gott begehrt, ist gerufen zu kommen. Ganz eindrücklich ist das ja in Apostelgeschichte 8, der Kämmerer aus dem Mohrenland, der sehr verzweifelt wieder nach Hause fuhr, weil man ihm in Jerusalem den Zugang zu Gott verweigert hatte, dem der Evangelist Philippus dann den Zugang zu Gott durch Jesus Christus bringt. Wodurch dieser Kämmerer dann in der Lage ist, seine Straße fröhlich zu ziehen und das Evangelium von Jesus Christus auszubreiten in Äthiopien, wo die Kirche eine 2000 Jahre alte Geschichte hat. Das ist das Wichtige auch für den Evangelisten Lukas. Dieser Zugang zu Gott, dieser Zugang zum Gnadenthron, dieser Zugang in die Gegenwart Gottes, dieser Zugang in die Gotteskindschaft, der steht offen. Und wer ihn begehrt, der kann ihn sich von Jesus schenken lassen. Ich mache eine kurze Pause, damit die Calvinisten ihre Sprengstoffgürtel scharf stellen können. Und dann wiederhole ich das nochmal. Wer Zugang zu Gott durch Jesus Christus begehrt, der darf der Einladung Jesu Christi folgen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Falls irgendwann mal ein Neudruck der Bibel kommt, das passiert ja ab und zu schon mal, da würde ich gerne vorher mit dem zuständigen Menschen sprechen und ihn bitten, in Matthäus 11, Vers 28 das Wort alle groß, fett, kursiv, gesperrt und unterstrichen zu drucken. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist dieser Hauptmann, das ist die Antwort auf die Frage, wer. Das ist auch das, was das Leben des Lukas um 180 Grad herumgerissen hat. Er hatte keinen Zugang zu Gott, er musste ohne Gott in der Welt sein, wie Paulus es im 1. Korintherbrief ausdrückt. Und jetzt muss er es nicht mehr. Jetzt hat dieser Jesus Christus den Vorhang zerrissen, die Tempeltüren aufgestoßen und die Zäune eingerissen. Jetzt darf auch er, Heide von Hause aus, ohne Zugang zu Gott, jetzt darf endlich auch er kommen. Jetzt darf er in Freimut und Zuversicht zum Thron der Gnade laufen. Jetzt darf auch er sich von Jesus Christus an der Hand nehmen und diesen Weg hin zum Thron der Gnade führen lassen. Auch aus allem heraus, wo er vielleicht zu schwach dafür ist, darf er sich von dieser starken Hand ergreifen und den Weg zum Gnadenthron führen lassen. Das ist das, was Lukas derartig umhaut. Das ist das Zeugnis dieses Hauptmanns. Dieser Hauptmann hat entscheidend mehr verstanden als die Frommen seiner Zeit. Er hat verstanden, dass dieser von Gott gesandte Herr und König jeden Menschen meint, der ein Geschöpf Gottes ist und der durch seine Sünde in der Gottesferne leben muss, der aber ausgehend vom Herzen Gottes nicht mehr in der Gottesferne leben soll. Lukas ist auch der, der uns in Kapitel 15 den Vater schildert, der jeden Tag an der Wegkreuzung steht und guckt, ob sein Sohn nicht doch endlich zu ihm nach Hause kommt. Wer darf kommen? Jeder, der sein Ohr diesem Jesus zuwendet, wenn er ruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Bruder Zimmermanns kann uns vielleicht den Begriff einer rechtsverbindlichen Willenserklärung mal etwas näher erläutern. Wenn Jesus hier sagt, ich will euch erquicken, haben wir es nach meinem Dafürhalten genau damit zu tun. Dafür geht er ans Kreuz. Dafür setzt er sein Leben und sein Blut ein. Dafür setzt er auch seine Allmacht ein, das bestimmt seine Königsherrschaft. Ich will euch erquicken. Darum, mit was auch immer du gerne zu einem Heiland kommen würdest, der sein Leben in seine Hand schließt, dieser Jesus ist der Heiland, zu dem du kommen darfst, zu dem du kommen sollst, der sich von Herzen wünscht, dass du kommst. Du kannst mit deiner ganzen Ohnmacht kommen, das ist für mich eine der eindrücklichsten Geschichten im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, die blutflüssige Frau, die absolut nichts mehr hatte, nichts Eigenes mehr, keine Kunst der Ärzte, kein soziales Netzwerk, keine Lebensperspektive, keine Hoffnung. Sie hatte nur noch Krankheit, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und sie hatte diesen Griff nach dem Gewand Jesu. Sie macht aus ihrer gesamten Ohnmacht einen Glaubensgriff. Der kommt uns ja ein bisschen komisch vor. Wir denken dann immer, das sind diese Wallfahrer nach Trier, die dann vor dem Gewand anbeten. Jesus sieht das anders. Jesus sieht, dass hier aus namenloser Ohnmacht ein Glaubensgriff hin zu ihm stattfindet. Und er sieht das Herz dahinter. Mit diesem Herzen werden wir uns morgen mehr beschäftigen. Und das sieht Jesus an. Und zu dieser glaubenden Frau sagt er: Geh hin in Frieden, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Hier wird das buchstäblich, was es bedeuten soll, wenn ich dafür werbe, Glauben zu verstehen als: Häng dich mit deinem Leben an Jesus Christus. Nochmal, wer darf kommen? Jeder, der einen Heiland sucht, jeder, der sich Herrschaft des lebendigen, heiligen Gottes in seinem Leben wünscht, jeder, der erkennt, er braucht für sein Leben einen Vater im Himmel, jeder, der die Einladung Jesu hört, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jeder darf kommen. Dann ist das hier mit den Leuten, die in der Synagoge einen gewissen Namen hatten, die sahen das durchaus ein bisschen anders. Das führt uns zu der Frage, wie. Sie denken, wenn Jesus als mittlerweile doch einigermaßen angesehener jüdischer Wanderrabbiner mit besonderen Zusatzqualifikationen zu einem Heiden hingehen soll, dann müssen sie die Werbetrommel dafür rühren. Das müssen sie aber gar nicht. Wer diesen Jesus um seine Barmherzigkeit bittet, der braucht niemanden als Leumundszeugen. Er findet bei Jesus nämlich immer ein Herz, das auf diesen Wunsch nach Barmherzigkeit schon gewartet hat. Das auf diesen Wunsch nach Barmherzigkeit schon immer gerne reagieren wollte, von sich aus reagieren wollte, weil das Herz des Vaters im Himmel nun einmal so schlägt. Es schlägt voller Barmherzigkeit, Gnade, Güte, Geduld. So ist Gott. So ist Jesus und deswegen ist er gekommen. Die Synagogenvorsteher versuchen dann noch so ein bisschen die Qualitäten dieses Hauptmanns aufzuzählen. Er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns auch gebaut. Der hat Werke, die du durchaus gelten lassen kannst. Mit diesen Werken, die er hat, die er an uns getan hat, hat er sich das bestimmt erkauft, dass du mal zu ihm gehst und ihm hilfst. Jüdisches bzw. pharisäisches Denken, katholisches Denken bis heute. Jesus interessiert das nicht. Ich sage das mal ganz deutlich. Jesus geht nicht los wegen dieser Leumundszeugen, sondern trotz ihnen. Jesus sieht, da ist jemand, der hat eine gewisse Not und diese Not bringt er zu mir. Hier ist ein Knecht, das muss offenbar ein Knecht gewesen sein, der dem Hauptmann sehr, sehr nahe stand. Friedemann, du bist im Griechischen besser als ich. Im Grundtext steht da Pais, das wäre eigentlich der Sohn. Kann man das auch übersetzen mit einem sehr geliebter, sehr eng anvertrauter Knecht? Ich weiß es nicht genau. Der lag auf den Tod. Und diese Not, die der Hauptmann hat, die lässt er Jesus ausrichten. Diese Not sieht Jesus. Um dieser Not willen geht er hin. Er wäre, ich spreche jetzt mal im Konjunktiv, er wäre auch ganz ohne diesen jüdischen Fürsprecher hingegangen, einfach deswegen, weil da einer ist, der sich mit seiner Not an ihn wendet. Zu dem geht er hin, denn das ist es genau, was das Herz Gottes tut. Es wendet sich denen zu, die mit ihrer Lebensnot zum Herzen Gottes kommen, sich an das Herz Gottes wenden. Wie ist nicht durch irgendetwas, das man Jesus als Angeberei entgegenbringen könnte oder als Verdienst, nicht durch die Haltung, ich gelte etwas und werfe meine Geltung da mal in die Waagschale, damit Jesus irgendwas tut. Wie zu Jesus kommen, das ist in einem ersten Punkt mit deinem Herz zu seinem Herzen, mit deiner Not zu seiner Macht, mit dem, wo du einen erbarmungsvollen, allmächtigen Heiland brauchst, zu seiner Allmacht und zu seiner Barmherzigkeit. Lass mal alles weg, was du meinst, für dich zu haben, was du meinst, dass Jesus für dich einnehmen müsste. Und bring ihm mal alles, was du meinst, eigentlich im Sinne einer bürgerlich anständigen Gesellschaft oder was eigentlich vor ihm verbergen zu müssen. Bring ihm das. Was daran notvoll ist, wird er in seine Barmherzigkeit schließen. Was daran Sünde ist, wird er seiner Königsherrschaft unterstellen und ins Meer schmeißen, da wo es am tiefsten ist. Corrie ten Boom sagte, außerdem hat er da noch ein Schild hingestellt und auf dem Schild steht Angeln verboten. Was du seiner Königsherrschaft bringst und unterstellst, das nimmt er an sich, das nimmt er in seine Versorgung, das nimmt er in seine Allwissenheit und in seine Allmacht. Dass Not deiner Seele ist, die durch Sünde begründet ist, die wird er nehmen, wird sie nach Golgatha bringen, wird sie damit seinem Blut abwaschen. Ob das Not deiner Seele ist, die irgendwo anders ihre Begründung hat, die wird er nehmen, wird sie seinem Hirtenstab unterstellen. Ob das Not deines Lebens in irgendeiner anderen Weise ist, die wird er dem unterstellen, dass er dich genau sieht und genau kennt und dass er barmherzig und ein Erbarmer ist, so wie es sein und unser Vater im Himmel ist. Zum Thema Wie gibt es noch ein zweites. Wir haben ja hier auch einen bestimmten historischen Hintergrund. Dieser Hauptmann war Militärkommandant der römischen Besatzungsmacht. An sich hätten den jetzt die Juden nicht so furchtbar interessiert. Anscheinend war das bei ihm ein bisschen anders. Der scheint sich dem Volk schon zugewendet zu haben. Aber trotzdem waren die Juden ja das besetzte Volk. Jetzt ist hier ein Militärkommandant der Besatzungsmacht und ein jüdischer Wanderrabbiner. Was wäre da das Normale gewesen? Ich denke, wenn jetzt so ein normaler Hauptmann Boten zu Jesus geschickt hätte, dann mit dem Satz, du bist es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Dieser Hauptmann sendet Boten mit dem Satz, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Hier hat jemand was Entscheidendes erkannt und auch darauf, glaube ich, drückt Jesus das Siegel, guckt euch den Glauben mal an. Da hat einer erkannt, wie er vor Gott und vor seinem Christus wirklich steht. Da hat einer erkannt, wie viel er mit seinem Hochmut reißen kann und wie weit er damit kommt, nämlich überhaupt nichts. Da hat einer erkannt, welche Haltung die angemessene ist, dem lebendigen Gott und seinem Christus zu begegnen. Nämlich nicht, du bist es nicht wert, dass du in mein Haus kommst, sondern ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Hier bekommen wir eine ganz plastische Darstellung dessen, was Demut ist. Demut ist eine Haltung, die sich an Jesus Christus wendet als an den, der er ist. Demut ist eine Haltung, die von jemandem kommt, der im Lichte Jesu Christi erkannt hat, wer er selber ist. Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Gerade das ist ein Satz, der das Herz Jesu Christi dazu bewegt, eben doch in sein Haus zu kommen. Zumindest hätte der Satz ihn dazu bewegt. Diese Haltung ist eine, die Jesus Christus damit beantwortet, dass er seine Zuwendung schenkt. Dazu kommt ja dann noch der Glaubenssatz: Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Hier hat jemand wirklich verstanden, wer Jesus ist. Hier hat jemand wirklich verstanden, was Jesus kann. Hier hat jemand wirklich verstanden, dass es allen Grund gibt, sich mit seinem Leben oder hier beziehungsweise mit dem Leben dieses Knechtes im Glauben an diesen Jesus zu hängen. Er hat die Macht zu tun, worum der Hauptmann ihn bittet. Ja, viel mehr noch. Er bringt mit sich die Macht, die sich ganz am Anfang hingestellt hat und gesagt hat, es werde und dann war es. Er bringt mit sich die Macht, von der Psalm 33 sagt, er spricht und es geschieht, er gebietet und es steht da. Und Römer 4 sagt, er ruft das, was nicht ist, und dann ist es. Als diesen Jesus, als diesen in solcher Weise von Gott eingesetzten Christus, erkennt der Hauptmann ihn, und an diesen Christus hängt er sich und seinen Knecht. Das ist das Wie. Der Hauptmann leitet uns weiter zum Was. Wir bekommen ja hier eine sehr interessante Gegenüberstellung aus dem römischen Militärwesen. Der Hauptmann sagt, ich habe einen militärischen Kommandoposten. Ich habe 100 Leute unter mir und die machen genau das, was ich denen sage. Ich habe aber auch einen Tribun über mir, und ich mache das, was der sagt. Jetzt haben wir alle über uns den Kaiser in Rom und wir alle tun das, was der Kaiser sagt. So funktioniert das. Und dieses Hierarchiemodell überträgt der Hauptmann und sagt, jetzt habe ich vor mir den stehen, der vom allerhöchsten Herrn über Himmel und Erde mit der gesamten Vollmacht, Herr und König zu sein, ausgestattet ist. Da bin ich doch wohl am allerbesten beraten, wenn ich mich mit dem, was mein Leben gerade zeichnet, an den wende. Wenn der Kaiser in Rom einer ist, der Befehle aussprechen kann, denen wir folgen, und wenn ich jetzt hier den Sohn des lebendigen Gottes vor mir habe, dann weiß ich doch von dem, dass der Befehle aussprechen kann, denen die Welt und die Himmelswelt zu folgen haben. Auch da hinein stößt der Satz, sprich nur ein Wort. Was glaubt der Hauptmann? Ich möchte Mut machen, Sonntagsschulglauben festzuhalten. Nicht irgendwie verschwurbelt, irgendwelche Theorien von Jesus zu glauben, die irgendwelche schlauen Theologen sich ausgedacht haben, sondern dem zu glauben, was das Wort Gottes wirklich faktisch von Jesus berichtet. So wie dieser Hauptmann das gemacht hat, Er hat gesagt, Hierarchiemodell kenne ich, lebe ich selber drin, ich weiß, wie es funktioniert. Und jetzt habe ich hier den vor mir, der im gesamten Weltgeschehen die allerhöchste Hierarchie an vorderster Stelle anführt. Da bin ich doch wohl am besten beraten, wenn ich mein Leben an den dranhänge und das Leben meines Knechts, das mir gerade so notvoll ist, mit an den dranhänge. Wenn ich mein Leben nehme und es in die Hand dieses Herrn lege, der an der Spitze aller Hierarchien in Zeit und Ewigkeit steht und der das Kommando auszuüben hat über alles, was im Himmel und Erden sich aufspielt, als hätte es etwas zu melden. Kolosser 1 und dann 2. Diesem Herrn möchte ich mich im Glauben anhängen. Und hier auch ganz buchstäblich, häng dich an diesen Herrn. Ich habe, glaube ich, an dieser Stelle bisher jedes Jahr dafür geworben, zurückzukehren zu der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs Glauben, die Luther ins Deutsche oder in die deutsche Bibel mit hineingenommen hat. Wenn du in deinem Leben erkennst, du kannst es nicht erhalten, du brauchst einen starken Herrn, dann lass dich auf diesen starken Herrn weisen und geh zu ihm. Lege dein Leben, das ist die Geste dafür, in die Hand dieses starken Herrn. Er wird es annehmen, weil er niemanden hinausstößt, der zu ihm kommt. Er wird dein Leben unter seine Herrschaft nehmen. Das bedeutet für dich Vergebung aller Schuld. Das bedeutet für dich die Regierung durch seinen Geist. Auch die Frucht seines Geistes. Das bedeutet für dich aber auch, dass dieser Herr über deinem Leben seinen Schutz, seine Versorgung ausruft. Gelobe dich diesem Herrn an. Über 500 Jahre verschliffen ist aus diesem sich angeloben dann Glauben geworden. Häng dich mit ganzer Ohnmacht an die Allmacht. Häng dich mit ganzem Unwissen an die Weisheit. Häng dich mit ganzer Sünde an den Reiniger von Golgatha. Häng dich mit deinem ganzen Tod an den, der sagt, ich bin das Leben und ich bin gekommen, dass du das Leben und volle Genüge haben sollst. Wer darf kommen? Jeder, der sich von Jesus rufen lässt. Wie darf er kommen? Mit allem, mit aller Not, mit aller Schuld, mit eingerissenen eigenen Fassaden und mit der Haltung, die Jesus als den sieht, der er ist und die sich selbst sieht im Lichte Christi. Was darf ich glauben? Ich darf mich an den dranhängen, der mein Leben fest in seine Hand schließt und der auch alle Gewalt im Himmel und auf Erden fest in seine Hand geschlossen hat, sodass mein Leben und alle Gewalt im Himmel und auf Erden nebeneinander in derselben Hand zu liegen kommen. Das finde ich persönlich einen ziemlich guten Platz für mein Leben. Wer, wie, was, die Basics von der Sesamstraße vielleicht auch mal für den Glauben. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Mut fassen, uns an diesen Jesus zu hängen. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus Christus, und das wollen wir tun, weil wir deine Einladung hören dürfen. Wir sollen zu dir kommen mit Mühsal und Last. Wir dürfen zu dir kommen mit Schuld. Du hast ein Herz voller Erbarmen. Du hast eine Hand voller Macht zu tun, was dir gefällt. Da hinein wollen wir uns bergen und dir anbefehlen. Wir danken dir dafür, dass wir dein Eigentum sein dürfen, Herr. Wir danken dir dafür, dass du uns versprichst, Der Vater ist größer als alles. Nichts wird sich unterstehen, uns zu schaden. Herr, wo das noch so ist, dass dir in unserem Leben Türen verschlossen sind, da nimm deine Hoheit an dich, stoß sie auf, mach eine Ordnung, die dir gefällt. Schmeiß raus, was vor dir nichts taugt. Und räume ein in unser Leben, was die Frucht deines Heiligen Geistes ist. Amen.